Willkommen, liebe Zuschauer, eine neue Ausgabe von Steinzeit erwartet Sie und heute geht es um unsere vierbeinigen Freunde und nicht nur die vierbeinigen, sondern auch um eine andere Art von Medizin. Bei mir zu Gast ist Dirk Schrader, Tierarzt aus Hamburg und ich sage herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Herr Schrader, Sie haben uns noch Ihren Freund mitgebracht, Ihre Freundin, das ist die Jola Jolinde.
Jolinde
haben Sie, ja?
Jolinde. Können Sie auch Linde rufen?
Linde, ja.
Jolinde.
Also erster Studiohund. Sie guckt mich an mit ihren treuen Augen. Und wie ist sie zu Ihnen gekommen?
Ich war immer fixiert auf Schäferhunde. Ich weiß nicht warum, es war so. Und als kleines Kind habe ich immer sehnsüchtig auf Schäferhunde geschaut. Ich durfte natürlich nie einen haben. Ich durfte nicht mal eine Katze haben. Das war damals verboten in der Familie. Nach dem Krieg. Mhm. Und irgendwann hatte ich dann Schäferhunde, immer wieder Schäferhunde. Und die wurden auch sehr alt und meine Verflossene wurde 14 Jahre alt. Und ich muss gestehen, dass ich selber doch es fertig brachte, unter Tränen sie zu begraben. Mhm. Das ist für einen Mann ungewöhnlich, aber ich sag's einfach mal fairerweise.
Das ist gar nicht ungewöhnlich. Bei mir ist es genau 2 Wochen her, dass ich viele Tränen vergossen habe. Ich hatte den Schäfer Collie Mix. Und noch eine Schäferhündin, eine altdeutsche Schäferhündin. Ja. Also wir hatten 2 Hunde und jetzt haben wir nur noch einen. Und ich verstehe sie vollkommen und ich finde es auch sehr legitim, wenn man so einen langjährigen Freund und Lebenspartner betrauert. Also meine Wunde ist noch nicht geheilt. Ich muss gestehen, das ist ein langer Prozess.
Sowas, ja. Ich habe dann Wochen, Monate später, hatte mir jemand gesagt, im Internet wird eine Hündin verkauft und die sieht genauso aus wie deine Verflossene. Ich gucke mir das an auf dem Handy einer Mitarbeiterin. Sag ich, das ist mein Hund. So klar. Das war natürlich Monate nach dem Begräbnis. Mhm, und dann habe ich die Züchterin angerufen. Eine Züchterin war das von Schäferhunden. Und die sagte mir, die sei 5 Jahre alt, ausgebildet. Begleithund und Schutzhund A bis Z. Aber sie wollte sie verkaufen. Was machen Züchter aus verschiedenen Gründen? Das wollen wir nicht diskutieren. Aber ich habe dann gesagt, gut, die möchte ich gerne haben. Was kostet sie? Und sie sagt, ja, ich komme nächste Woche. Und dann sage ich, nee, wenn Sie gleich kommen, kriegen Sie 50 Euro extra. Dann saß sie eine halbe Stunde später mit ihr in unserem Wartezimmer. Und seit der Zeit geht mir der Hund nicht mehr von Hacken. Es war sofort ein Schlüssel ins Schlüsselloch, bumm, funktioniert. Okay. Das war genau diese Verbindung, worüber ich auch verbal noch nachdenken muss. Ich kann Ihnen das schwer erklären, aber man kann da ja doch mal in die Tiefe gehen.
Also ich kenne das auch, wenn ein Begleiter einen als Herrchen akzeptiert. Also mein Hund war auch total auf mich fixiert. Der ist ohne mich auch nirgendwo hingegangen. Ich verstehe das sehr gut, ja. Wie alt ist sie denn jetzt schon?
Sie ist jetzt 7. Ich habe sie jetzt 2 Jahre.
Okay. Ja, es geht ja heute um Tiere, um Tiermedizin. Sie sind Tierarzt seit vielen, vielen Jahren, haben Sie mir gesagt. Und wieso haben Sie eigentlich nicht Humanmedizin studiert, sondern warum Tierarzt? War das von Anfang an schon eine Passion für Sie?
Nein, das eigentlich nicht, weil ich auch keine Beziehung zu Tieren hatte. Ich hatte eigentlich vor, ich bin in einer sehr eitlen Familie groß geworden. Und da hieß es, du wirst Jurist oder Arzt. Mhm. War so. Dann habe ich aber ein Abitur hingelegt, das war nicht so toll. Aber man konnte damals das Vorphysikum bei den Tierärzten machen. Und ich bin dann nach Hannover gefahren, habe dort angefangen und stellte fest, dann, das ist ja ein unglaubliches Feld, was mich erschlug, aber interessenmäßig. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das ist auch eine Sache, die mich unglaublich fesseln kann, vor allen Dingen, weil dieses Studium so vielseitig ist, dass man sagen kann, das ist eine Tonne voll Wissenschaft, vernünftiger Wissenschaft sicherlich auch, ganz anders als in anderen Studien. Und dann habe ich dann irgendwann bin ich nach Berlin gewechselt, war in Hannover zu langweilig. Mhm. Bin 68er geworden, nein, wie das gehört. Und da habe ich beinahe vergessen zu studieren, weil das einfach ein Phänomen für mich war, zu studieren. Ja, schön, war alles wunderbar. Aber damals waren die politischen Verhältnisse in der Straße, auf den Straßen eben anders. Mhm. Rudi Dutschke und Co., die kennen Sie sicherlich.
Ja, Benno Ohnesorg und alles, was da passiert ist.
Die Tragödien, Scharbesuch und all das, was dahinter steckt. Ich muss sagen, ich habe große Kraftanstrengungen machen müssen, um aus dieser Politikszene wieder zurück in das bürgerliche Leben mit einem Beruf zu kommen.
Okay.
Es hätte mir ja auch passieren können, dass ich bei der Roten Armee-Fraktion gelandet wäre. Das ist mein Ernst. Das ist vielen so gegangen, die eigentlich diese Thematik, die damals diskutiert wurde, seelisch nicht verarbeiten konnten. Mhm. Kommen Sie aus einem bürgerlichen Haus, einem üblichen bürgerlichen Haus mit entsprechenden Ansprüchen. Wir haben ja über Geschichte in unserer Familie oder auch in der Schule nie gesprochen. Es gab absolut nur Schweigen, was die unmittelbare Vergangenheit anbelangte. Und die lernte ich in Berlin auch erst kennen, die unmittelbare Vergangenheit. Mhm. Es ist klar, dass dann in einem etwas passiert, was einen sehr bewegt und was einen interessiert und was einen weiterbringen kann. Ich habe dann gedacht, ob ich also Wechsel- und Politikwissenschaften studiere. Das wollte meine Mutter allerdings nicht finanzieren. Ich war ja abhängig von meiner Mutter, die mir das finanzierte. Und da bin ich eben bei der Tiermedizin geblieben, habe allerdings immer die Hand auf die Geschehnisse in Berlin und auch in die politischen Geschichten. Ah, hallo.
Alles gut.
Ich habe dann auch immer die Hand auf diesem pulsierenden Leben gehabt, Auseinandersetzung innerhalb der Gesellschaft.
Also wenn ich das so raushöre, haben Sie Ihr Ohr am Puls der Zeit gehabt und sich schon immer irgendwie für Recht und Gerechtigkeit eingesetzt oder versucht, gegen Unrecht anzugehen.
Ja. Sie haben völlig recht. Das ist aber auch prägend. Ich gebe offen zu, wenn ich nicht in Berlin gelandet wäre, wäre es vielleicht anders geworden, möglicherweise. Mhm. Aber sehen Sie, ich habe ja damals auch studiert, als in Vietnam ein furchtbarer Krieg tobte. Mhm. Und wir konnten in den Studentenheimen die Bombardierungen Vietnams verfolgen. Und wir saßen da eigentlich alle mit dem offenen Mund, mit dem Finger im Mund, dachten, oh Gott, das hat einen ja erdrückt fast. Und es löst natürlich auch etwas aus, was dann zu diesen Protesten führte. Also die amerikanischen Engagements in der Welt waren für mich sehr schnell etwas, wo ich kann, ey, das geht aber nicht. Mhm. Und da ist die Spannung natürlich zur aktuellen Politik, das heißt Adenauer Republik, danach Schmidt und Co., das kann man nicht miteinander verbinden. Wer vor solchen Verbrechen die Augen schließt und sich der Tagesordnung zuwendet, ja gut, das kann man machen, aber ich konnte das nicht. Mhm. Ich konnte das nicht.
Naja, wir haben ja eine ähnliche Situation oder die gleiche Situation heutzutage auch, ja, wenn wir die Situation der letzten 15 Jahre anschauen. Sie haben es so schön gesagt, gerade das Engagement der Amerikaner in den letzten 15 Jahren war ja auch alles andere als freudebringend. Libyen, Syrien, Afghanistan, Irak vorher noch, jetzt im Jemen und so weiter. Also hat sich ja nicht viel geändert und die meisten Leute haben das gar nicht so auf dem Schirm. Ja.
Nee,
führt uns irgendwie weg, ja, das ist Realpolitik, aber Sie sind ein Mensch, der sich auch nicht nur jetzt für Ihr Spezialgebiet interessiert, sondern eben den großen Blick sieht. Und ich möchte aber gerne nochmal oder insgesamt auf Ihre Methode zurückkommen. Ich habe viel gelesen auf Ihrer Website. Sie sind ja ein sehr schreibefreudiger Mensch, habe ich gesehen. Sie haben ja viele Artikel veröffentlicht und ich habe da viel gelesen über Ihren Weg auch, wie Sie Ihre Kollegenschaft wahrgenommen haben, wie Sie praktizieren, mit welchen Methoden Sie arbeiten. Da höre ich so ein bisschen raus, dass Sie so ein bisschen so enfant terrible waren. Also so ein bisschen so mehr pro Mensch, pro Patient anstatt pro Geldbeutel. War das schon immer Ihr Credo?
Mein Selbstverständnis heißt vernünftige, sozialverträgliche Tierheilkunde. Mhm. Vernünftige. Das heißt, das, was die Schulmedizin für richtig hält, dem weiche ich nicht aus grundsätzlich. Ich bin auch so, dass ich sage, also dass ich mich in Büchern wir haben also eine Bibliothek von hier bis da hinten, orientieren kann. Und meinen Kindern geht es auch so. Meinen Söhnen, die ja bei mir praktizieren. Und es gibt allerdings immer wieder Situationen, wo ich dann mit Kollegen nicht klargekommen bin. Das stimmt, ja. Aber das liegt einfach daran, dass ich Dinge gemacht habe, die angefeindet wurden. Also abgesehen davon, was Sie sicherlich kennen, das erste Kapitel, die erste Begegnung mit dem Tierärztekammerpräsidenten.
Ja, ja.
Naja, soll ich Ihnen das nochmal erzählen?
Ja, gerne, gerne. Also das ist eine gute Geschichte. Ja, ja, ja.
Ich war der 27. Tierarzt mit 27 Jahren in Hamburg. Und ich hatte natürlich auch eine gewisse Angst, hätte eine Familie gegründet, meine Tochter war unterwegs und die wurde auch 73 geboren schon, meine Frau war da und das Einrichten einer Praxis war für mich natürlich eine immense Aufgabe.
Klar.
Ich habe versucht, das alles richtig zu machen. Ich hatte mir natürlich auch meine Vorstellungen, wie ich das machen soll, denn eigentlich wollte ich in Berlin bleiben, das gebe ich offen zu, ich hatte mich auch schon mit der dortigen Professorenschaft quasi abgemacht, dass ich dort Assistent würde. Das war so mal so eine Leiter, dass ich in die Wissenschaft ginge. Das war für mich immer so ein bisschen so eine Herausforderung. Und dann merkte ich aber, dass jemand, der auch nicht doof war, der sogar vielleicht ein bisschen cleverer war als ich, dass der diese Stelle kriegte. Und da sage ich, Leute, das geht so nicht. Ich hau hier ab. Mhm. Was ihr könnt, kann ich schon lange. So, das habt ihr jetzt davon, jetzt gehe ich weg. Und das war der Start nach Hamburg, wo ich sage, ich mache hier eine Praxis auf. Ich war ja auch in Ausbildung an der Uni und ich habe vieles gesehen. Auch während meiner Studienzeit begleitete ich einen Professor Müller oft in der Chirurgie. Der hat mich auch immer geholt zu seinen Notstands. Nein, Quatsch. Der hat mich geholt, wenn er Notdienst hatte. Sagt er, Schrader, los. Das war auch nachts. Und er hat mich eigentlich immer über alles aufgeklärt. Es war ein Mensch, Lukas Felix Müller. Eine warme Hand, eine wirklich warme Hand, eine faire, warme Hand. Und der erklärte mir vieles und ich habe da auch schon früh gemerkt, dass es eben Dinge gibt, die nicht so schön sind in der Tiermedizin. Das heißt, die Abhängigkeit von der Pharmaindustrie. Mhm. Gut, das ist ein anderes Kapitel, aber da habe ich denn meine Ausbildung schon genossen. Ich habe gesagt, Leute, was ihr hier macht, Bücher lesen kann ich alleine. Chirurgie ist das eigentlich, was mich interessiert. Auch interessiert natürlich und damit habe ich natürlich begonnen und im Laufe der Jahre habe ich dann auch mich mit der orthopädischen Chirurgie intensiver befassen können. Das hat natürlich Gründe, die ich Ihnen auch gerne erläutern will.
Gerne.
Man lernt dann im Laufe seines praktischen, seiner Mühle der tierärztlichen Praxis, der täglichen tierärztlichen Praxis, lernt man dann doch Leute kennen, die andere Dinge produzieren, als man selber sie könnte, von denen man vielleicht gar keine Ahnung hat. Das geschah zum Beispiel vor vielen Jahren, als ich Kenntnis hatte von Professor Werner Küpper. Der war ausgerechnet Tierarzt und war der Leiter der Tierversuchsabteilung des Klinikums in Aachen. Mhm. Also nicht so eine tolle Nummer, wie man so von Weitem sieht, aber er war ein außerordentlich engagierter Tierarzt und der hatte herausgefunden mit seinen Mitarbeitern, dass die Schmerzleitungen, die aus einem kaputten Gelenk kommen, zum Beispiel in der Hüfte des Hundes, sehr leicht und effektiv unterbrochen werden können. Und der Hund hat zwar ein kaputtes Gelenk, aber der merkt das nicht. Und da habe ich gedacht, das ist ja toll. Und da habe ich mir das angeguckt. Das heißt, ich habe ihn dann eingeladen, habe auch viele Tierärzte eingeladen. Bei uns gingen manchmal 60, 70 Tierärzte an einem Wochenende aus. Die gucken sich das an. Mhm. Wie hat man das gemacht? Wir haben natürlich irgendwann mal Tiere einschläfern müssen, die nicht mehr leben konnten. Die haben wir eingefroren und tauten die wieder auf. Dann roch das auch nicht so.
Ja, ja.
Das konnte man aber dann nicht länger halten. Das ging also auftauen 3 Tage. Dann machten wir ein Fortbildungsseminar am Wochenende. Professor Werner Küpper und seine Equipe war da. Die haben uns das gezeigt. Und der Mann, das war ein sehr kräftiger, relativ ja, ein bisschen kleiner als ich, aber der hatte Hände wie Kehrschaufeln. Ich sag's Ihnen. Kräftige Hände.
Ja.
Und der nahm einen scharfen Löffel, machte die Muskulatur auseinander und kratzte praktisch einen Graben um das Hüftgelenk in den Beckenknochen hinein. Und da dachte ich noch, Donnerwetter, in welcher Praxis gibt es denn scharfe Löffel? Verstehen Sie, was ich meine?
Ja.
Der hatte aber solche Kraft, dass das funktionierte. Und ich bin aber von Anfang an dieser Methode nicht etwas skeptisch gegenüber gewesen, sondern ich habe gesagt, das kriege ich nicht hin, mir brechen ihr die Finger ab. Das muss man nachhaltig machen. Ja. Und habe dann eine Methode entwickeln dürfen, indem ich also eine Fräse verlängert habe, die durch ein Zielrohr ging, sodass ich auch den Zugang ganz klein gehalten habe und konnte dann, ohne das Gewebe ringsherum zu verletzen, einen schönen Graben fräsen. Das ist die Werner-Küpper-Methode, modifiziert nach Schröder. Nee, Schrader.
Ja.
Nein, ich sage mal, Schröder ist mein Künstlername. Nein, ja. Ist Blödsinn. Spaß muss sein. Das sind so Dinge, die natürlich faszinierend wirken, wenn man also vor die Alternative gestellt wird, einen Hund mit Schmerzmitteln und mit Schmerz- und Entzündungshemmern zu Tode zu pflegen.
Mhm.
Oder man sagt sich, das ist doch alles Quatsch im Grunde genommen. Man muss einfach nur sehen, dass die Lebensqualität vernünftig ist. Das ist ein Eingriff, der ist vom Kostenansatz her minimal, eigentlich minimal. Ein normaler Mensch kann sich das leisten. Denn die Alternative wäre immer künstliches Hüftgelenk. Es gab mal einen Hüftgelenk-Boom in Deutschland.
Für Tiere.
Wir haben das natürlich auch aufgefangen, sagten, eigentlich müssten wir das machen. Haben sämtliche Instrumentarien gekauft und haben festgestellt, die zementierte Hüfte, die bei Hunden heute noch eingebaut wird, das ist nicht so der Hit. Das ist nach 5, 6 Jahren lose. Mhm. Und wenn da was passiert, gute Nacht. Mhm. Gute Nacht. Das ist ein Schwanz, ein Rattenschwanz ohne Ende.
Okay, okay.
Dann haben wir die künstliche Hüfte aus Hannover von einer Firma bekommen, die wurde geschraubt, die Helika. Nicht? Und klar, man kann das machen, aber wir sind dann immer wieder dazu übergegangen und gesagt, lieber Herr Sowieso, Sie haben einen Hund, der hat eine kranke Hüfte, Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder Sie wählen die Denervation nach Küpper, mhm, oder Sie lassen dem Hund eine Hüfte einbauen für 2.000, 3.000 Euro. So. Mhm. Die meisten Leute entscheiden sich dann, wenn man mit ihnen vernünftig spricht, für die Denervation nach Küpper. Und so ein Hund wird auch 15 Jahre alt.
Okay.
Keine Frage.
Und hat trotzdem Lebensqualität
noch. Natürlich.
Ja, okay.
Man kann natürlich auch, das ist ja auch die andere Seite, ohne Pharma-Orgie, mhm, dem Hund etwas zugeben, ins Futter geben, was die Selbstheilungskräfte regelt und den Verfall eines kranken Gelenkes bremst. Mhm. Das erleben wir ja immer wieder, dass also dieses Produkt, das ist ein, weiß nicht, kann ich jetzt Werbung machen?
Bitte.
Nein. wissen Sie, die alternative Thematik ist ja eigentlich unser Thema. War das das?
Ja. Ja. Ihre alternativen Methoden speziell.
Ja. Ja. Alternativ heißt anders. Es gibt sehr viel Medikation für kranke Gelenke. Es funktioniert oder es funktioniert nicht. Manchmal hat man das Gefühl, da ist so ein bisschen mehr Voodoo dahinter. Wirksam und hochwirksam sind bestimmte Kombinationen aus Glucosamin und aus Chondroitin. Das sagt Ihnen wahrscheinlich nichts, aber wer da mal so eine Dose oder so eine Tablette in der Hand gehabt hat, der hat das schon zur Kenntnis genommen. Mhm. Diese Wirkstoffe können Sie in Präparaten überall kaufen. Sie sind in gewisser Weise wirksam, aber sie sind nicht ausreichend wirksam. Warum das so ist, ist hochinteressant. Ich habe mal in Israel ein Produkt kennengelernt, was da nachhaltig untersucht worden ist, das man aber nicht exportieren konnte, weil die schafften da den Weg nach Europa nicht. Dieses Glucosamin muss in einer Mindestdosierung angeboten werden und braucht sogenannte Vehikel. Und Vehikel, damit das Mittel auch ins Knie kommt, das sind Aminosäuren. Und da dachte ich, ja, das stimmt eigentlich, denn es gibt kein Produkt, was ähnlich strukturiert ist, was Vehikel hat. Sie können dem also esslöffelweise das Zeug reinschaufeln und es funktioniert eigentlich nur so ein bisschen. Und wenn Sie eine bestimmte Menge haben und Vehikel dazu geben, mit bestimmten Vitaminen und Vitalstoffen dazu, die also die Dinge begünstigen, dann kommen Sie mit einer minimalen Menge gut aus und die Wirksamkeit ist erschreckend groß. Und sagen kann, die Lebensqualität dieser Patienten, auch wenn sie nicht operiert worden sind, zum Beispiel bei Ellbogen oder bei anderen Arthrosen, hebt sich. So kann man einfach sagen, auch ausgesunkene, austherapierte Patienten, ich spreche auch nicht nur unbedingt von Tieren, nehmen das zur Kenntnis und sagen, meine Lebensqualität ist ja ganz anders. Mhm. Dann sage ich, das ist ja toll, wunderbar. Das Problem war, ich habe das 10 Jahre lang nach Deutschland importiert. Plötzlich sagte die Behörde, ey, das darf der aber gar nicht. Das ist ja illegaler Arzneimittelimport in die EU. 5 Jahre Knast, hätte ich beinahe gesagt, nicht, sondern also, die wollten mir ordentlich einen beipulen. Da habe ich gesagt, Moment mal, ihr habt das durch den Zoll gelassen, ihr habt das entschieden und schreibt euch das mal selber an die Nase. Aber die haben die Klappe zugemacht. Ich konnte das aus Israel nicht mehr importieren.
Okay.
Bumm, Ende. Dann bin ich nach Israel gefahren und habe dann mir das angeguckt, wie die das machen und habe das Know-how geklaut, das gebe ich offen zu, und die Galenik, das ist nämlich das Entscheidende, wie man sowas zusammenbaut, ich kann mich da nicht mehr sehen lassen, das können Sie sich vorstellen. ich habe gesagt, das geht nicht, ich kann unsere vielen Patienten ohne diesen Stoff gar nicht lassen, also der ist so preiswert und die Sache ist so wirksam, dass man sagen kann, das ist absolut der Hammer, wenn man das sagen will, in der Therapie von sonst nicht vernünftig therapierbaren Arthrosen, so. Was wollen wir anders machen? Natürlich machen wir das selber. nach dem Gesetz muss man das natürlich anmelden. Und das war auch kürzlich, irgendwann kommt die Behörde dahinter und sagt, hallo, das muss aber mal anmelden. Ja gut, mache ich dann auch nicht. Und da konnten sie natürlich nicht Nein sagen. Doch, sie hätten Nein sagen können, aber ich wusste natürlich eins ganz genau. Wenn ich in der, ich erzähle es Ihnen einfach mal, das dürfen Sie jetzt nicht aufnehmen.
Zu spät.
Wenn man in der Produktion einen Stoff, zum Beispiel das Vitamin A, hinzufügt, dann ist das ein Medikament nach dem Medikamentengesetz, Arzneimittelgesetz. Das gehört aber rein.
Okay, ohne wirkt es nicht oder nicht so gut.
Das ist das Problem. Das habe ich rausgelassen, habe aber einen Trägerstoff genommen, der das beinhaltet. Verstehen Sie?
Okay. So. Also ich höre da schon raus jetzt, dass Sie da immer pro Patient waren und eben nicht jetzt pro Geldbeutel nur bei Ihnen. Ich habe Sie ja kennengelernt vor zwei Jahren, nein, letztes Jahr war das, 2015 in Kassel. Da haben Sie einen Vortrag gehalten bei dem Spirit of Health Kongress. Ich weiß noch genau, wie die Menge getobt hat hinterher bei Ihrem Vortrag, weil Sie da eben auch so begeistert waren. Und jetzt bin ich wirklich froh, dass wir über dieses Spezialthema auch sprechen können. Es ging ja damals auch um dieses mirakulöse Medikament oder Präparat MMS. Also da haben Sie uns ja auch etwas mitgebracht, da sprechen wir jetzt gleich im Detail drüber. Wie sind Sie denn da zum ersten Mal mit in Kontakt gekommen und können Sie sich noch an Ihren ersten Eindruck erinnern? Was war der erste Gedanke?
Also ich bin vor Jahren in Kontakt mit dem MMS gekommen. Mhm. Ich hatte nämlich eine Kundin mal gefragt, ob ich das MMS-Buch von Frau, wie heißt sie? Die hat jetzt das neue Auflage ist das CDL-Buch geschrieben. Eine deutsche Ärztin.
Kann ich gar nicht sagen, aber
es fällt mir im Moment auch nicht ein. Peinlich. Aber so ist das mit den Namen.
Nee, das Namen sind Schall und Rauch.
Es geht MMS, um den Inhalt. Das MMS-Buch. Und da dachte ich, das ist ja interessant. Ja, ich kannte das natürlich nicht, klar. Und da habe ich gesagt, ja, dann kaufe ich mir das doch mal. Ne? Und da habe ich das durchgelesen und dachte, naja, also wenn auch nur die Hälfte von dem stimmt, was da beschrieben wird, was machen wir hier eigentlich? Ne? Mhm. Man muss natürlich auch in unserer Situation sagen, Vorsicht. Man darf das nicht alles ungeprüft übernehmen, aber letztendlich ist es immer eine Frage der seriösen Darstellung. Und dieses Buch ist seriös. Und ich habe mir auch gedacht, naja, was soll ich machen? Ich kann das ja nicht kaufen und verkaufen und anwenden. Das verbietet ja der Paragraph 5 des Arzneimittelgesetzes. War mir klar. Sag ich, ja, wie stellt man eigentlich den Wirkstoff her, der dort hergestellt ist? Das ist nämlich das Chlordioxid. Wie stellt man das her? Und da habe ich so meine Restkenntnisse aus dem zweisemestrigen, ja, wir hatten zwei Semester Chemie im Studium. Das ist eine Aufgabe für zwei Semester. Da sagt der Professor, stellen Sie bitte Chlordioxid her, rechnen Sie das aus und stellen Sie das exakt her. Und wenn Sie das nicht können, kriegen Sie 6 und fliegen raus. Nein, so war es natürlich nicht. Aber so ungefähr ist das. Und diese Methodiken sind mir ja noch bekannt. Dann habe ich mir diese Bücher nochmal vorgenommen und dachte, das ist ja ziemlich einfach, das herzustellen. Ich habe mich dann entschieden für einen Weg, den ich noch überprüfen lassen bei einer höheren Stelle, sozusagen einer universitären Stelle in Saarbrücken. Und die sagen auch, ja, das ist hier der richtige Weg. 22,5%iges Natriumchlorid nimmt man und 3,5%ige Salzsäure. Es gibt natürlich auch noch andere Wege. Das müssen die Leute verantworten, die das machen. Ich habe damit also nichts zu tun. Zum Beispiel das berühmte MMS hat ja eine völlig andere Zusammensetzung. Da sind die Konzentrationen anders. Da ist, wie gesagt, 25 oder was. Manchmal nehmen die auch Zitronensäure oder andere Säuren, Weinsteinsäure.
Vielleicht sollten wir, bevor wir zu sehr ins Detail gehen, erklären, was das genau ist, wie das überhaupt seinen Weg in die Gesellschaft gefunden hat. Also wir sprechen hier von einem Präparat, das MMS genannt wird, Miracle Mineral Supplement, auch so hat es der Jim Humble bezeichnet. Ja. Und ich erzähle kurz die Geschichte, wie ich sie in Erinnerung habe. Der Jim Humble war auf Expedition in Afrika und die ganze Mannschaft hatte schwerste Malaria bekommen, irgendwo im Busch, jenseits von Krankenhaus und ärztlicher Versorgung. Ja, okay. Und das Einzige, was die dabei hatten, war ein Wasserdesinfektionsmittel, Chlordioxidlösung. Und in ihrer Verzweiflung haben die alles eben versucht und haben da einfach ins Trinkwasser dieses Chlordioxid mit reingepackt und erstaunliche Wirkungen haben sich eingestellt, nämlich dass die Begleiter oder die Mannschaft plötzlich wieder relativ schnell in einen guten Zustand gekommen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle komplett geheilt waren, aber das hat die Leute sehr, sehr aufgeweckt, so nach dem Motto, was ist denn da passiert? Und Jim Humble hat da eben weitergeforscht. Jetzt war das ungefähr so wiedergegeben. Ja. Das war so die Geburtsstunde eines Gedanken, dass man mit diesem einfachen Wasserdesinfektionsmittel eigentlich medizinisch auf einen ganz neuen Weg gehen könnte. So, ja. So war es ungefähr, glaube ich. Ja.
So ist es richtig, ja. Ja. Diese Hintergründe wurden mir dann auch bekannt und ich hatte auch Gelegenheit, ich habe ja dann dieses Chlordioxid in unserer Praxis selbst hergestellt. Da ist die Behörde dann mir auf die Schliche gekommen und hat mir das verboten. Das ist eine andere Geschichte. Ich habe das selbst hergestellte Chlordioxid zunächst mal angewendet bei schweren Infektionen der Haut. Ganz klar.
Bei Ihren Patienten, bei den Vierbeinigen?
Also bei den Tieren. Es gibt ja furchtbare Entzündungen, die also nur mit Antibiotika, riesigen Mengen von Antibiotika, auch nicht unbedingt wirksamen Antibiotika behandelt werden. Leider ist das so, weil man in den seltensten Fällen Resistenzteste macht. Aber auch selbst wenn Sie Resistenzteste machen, es ist immer ein Risiko, Sie finden nie unbedingt das richtige Mittel. Und dann habe ich gesagt, das ja auftupfen und am nächsten Tag sah das anders aus. Dann tupfen Sie das nochmal ein paar Mal ein und das war weg. Bumm. Voraussetzung ist, es ist eben nur eine Infektion. Es gibt aber Infektionen, die haben zur Basis eine allergische Unverträglichkeit. Zum Beispiel Futtermittelunverträglichkeit, klimatische Exzesse, also Feuchtigkeit und Wärme führen bei Hunden häufig dazu, dass die sich furchtbar über Nacht zerstören. Die sind plötzlich eine einzige Wunde im hinteren Bereich. Da muss man aber auch wissen, da hilft das Mittel nicht unbedingt allein. Dazu braucht man auch ein Mittel, was die Neigung zu diesen allergischen oder sagen wir immunologischen Schwerstörungen abschaltet. Das gehört dann zusammen. Und das ist eine sehr preiswerte Lösung und die Mittel, die man sonst normalerweise einsetzte, die kosteten immer so viel oder so viel. Und dann kamen die wieder und dann war das immer noch nicht verheilt und dann rannten sie wieder her und das war ein ewiges Hin und Her und das war also ein Quälkram ohne Ende. In anderen Praxen übrigens auch so. Und dann dachte ich, naja, also wenn ich das denn so mal einsetze und gucke mir an, was dann am nächsten Tag ist, das ist, oh Wunder, weg. Das ist jetzt kein Witz, das ist dann weg.
Und der Preis, wie Sie geschrieben haben, weniger als die Verpackung. Mehr oder weniger.
Die Inhalte solcher Lösungen kosten weniger tatsächlich als die Verpackung. Damit muss man umgehen können und sagen, was mache ich jetzt? Habe ich hier ein riesiges Problem an Infektionen? Was mache ich? Ich ging einfach davon aus, dass natürlich es eine Notstandssituation ist, in der Tiere sich furchtbar zerstören, sich zerbeißen und zerkratzen. Und die Mittel, die man zur Verfügung hat, die wirken ein bisschen, aber eigentlich nicht richtig. Und sie haben da unter Umständen lange mit zu tun.
Und sind sehr teuer, wie Sie gesagt haben.
Ja, auch das. Und dann sagen die Leute nachher, ja, das kann ich aber nicht. Sag ich, ja, was machen wir denn dann? Ja, weiß ich auch nicht, oder wie? Nee, da ist natürlich klar, was man macht. Und das Arzneimittelgesetz gibt ja auch her, dass man in einem Therapienotstand sowas machen darf. Das steht da drin. Wir kommen nachher nochmal darauf zu sprechen. Die Folgen waren, dass ich eigentlich mehr und mehr davon überzeugt war, dass man das einsetzen sollte. Ganz offen. Bin ich heute noch. Wir konnten zu keiner Zeit ermitteln, dass wir einem Patienten Schaden zugefügt haben. Die Abheilung von schwerst infizierten Wunden war innerhalb von 24 Stunden deutlich sichtbar. Das ist fast Zauberei. Und das erste Mal, als ich denn das innerlich anwendete, da habe ich mir gedacht, naja, ich weiß ja, wie man das innerlich anwenden kann, wie man das verantwortlich herstellt, um es einzunehmen. Das hatte ich aber da bis dato noch nicht gemacht. Es war auf einer Reise nach Kuba. Da dachte ich noch, naja, wenn ich da krank werde, nicht, schon mal da irgendwas, irgendeine Geschichte, ich nehme das mal mit. In unserer Reisegruppe war ein junger Mann, der irgendwo weit weg von Havanna, also 800 Kilometer, plötzlich richtige saftige Ohrenschmerzen kriegte und er sah ganz grün aus und hatte Fieber. Was hatte der denn wohl? Was hatte der wohl? Eine Ohrentzündung, eine Mittelohrentzündung. Und dann ging es darum, dass man, da man in so einer Gruppe war, dass man diese Reise beendet, weil dem ging es richtig schlecht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, los, wir waren alle beim Militär, du trinkst das jetzt morgens. Und da hat sein Vater das noch fotografiert, weil ich das mache.
Um sie später anzeigen zu können.
Um mich dann doch verklagen zu können, wenn dem die Leber platzt, ganz genau. Oder gesagt, dir platzt aber nicht die Leber, das ist Quatsch. Das ist erwiesen, dass das nicht so ist. Ich habe das ja inzwischen auch wissenschaftlich recherchieren dürfen. Ja, ja. Es gibt viele Veröffentlichungen darüber. Ich habe mich dann auf die Basis gestellt, wir machen das so, wie wir das immer machen, mit dieser 22,5%igen Natriumchloridlösung und diesem 3,5%igen Salz oder so. Und da kann man erleben, wenn man das frisch herstellt, ist die Maximalwirkung da. Es hat also eine Kurve, eine oxidative Kurve gegen Mikroorganismen, die ist unglaublich, die lässt aber nach. Das heißt also, nach einer gewissen Zeit ist das Mittel nicht mehr so wirksam. Es wirkt auch noch, aber es wirkt eben im unteren Bereich dann so. Und das heißt also, frisch hergestellt, in Glas Wasser, Prost, das morgens und abends, da passierte Folgendes. Dem Jungen ging es nach 2 Tagen besser. Mhm. Nach 3 Tagen hatte der keine Schmerzen mehr. Und am 4. Tag wollte er das schon nicht mehr nehmen, weil es ihm ging es ihm wieder gut. So, dann wurde die Reise Gott sei Dank beendet, hätte ich beinahe gesagt. Mhm. Dann also gehen wir nach Hause. Und dann hat er uns noch einen Brief geschrieben. Er war beim Hals-Nasen-Ohrenarzt und er hätte nichts gefunden.
Nein, also er konnte auch heimfliegen, keine Probleme beim Druckausgleich?
Keine Probleme, es war also alles picobello, so wie das war. Okay. Da dachte ich noch, guck mal an. Und da hatte ich dann auch den Mut, sagen wir mal, diese Mittel einzusetzen, auch im Bereich, das war nicht praktisch parallel laufend, bei hochinfektiösen Tieren, die eigentlich mit ihrer Krankheit, ich sag mal zum Beispiel Koli-Infektionen, Koli-Ruhr ist ja allgemein bekannt, schwere Durchfälle, Fieber, die marschieren also in die Treppe runter. Und dann sehen Sie, das wird nichts mit den Arzneimitteln, die wir haben, auch mit den intensiven Maßnahmen. Mhm. Mit allem, was das Keller und Küche zu bieten haben, wurde das nichts. Das sah man. Und ich sagte, das geht so nicht. Der kriegt jetzt das als Infusion fertig. Und dann haben wir also das hergestellt, wie man das als Infusion macht. Das ist ganz einfach. Mhm. Wenn das jemand interessiert, kann das ja fragen. Am nächsten Tag sahen sie, dass der Hund die Treppe wieder raufkommt und so weiter und so weiter. Und da sagen wir natürlich, ach nee, kann man einem Patienten das verweigern, der totgeweiht ist? Nein.
Wenn man die richtige Ethik in sich trägt, dann kann man da eigentlich nur eine Antwort finden, nämlich das muss man einsetzen. Ja. Ja. Aber mich würde jetzt wirklich mal interessieren, auf Ihren chemischen Sachverstand da ein bisschen abzufragen, was passiert da genau auf der chemischen Seite? Also ich weiß nur, dass das Chlordioxid heißt und es gibt eine unendliche Anzahl von Berichten und Artikeln in den öffentlich-rechtlichen Medien, dass man sich damit vergiftet, dass man sich verätzt, dass das schwer toxisch ist, dass man da eine große Gefahr auf sich nimmt, wenn man das zu sich nimmt. Aber was passiert da eigentlich jetzt auf der molekularen Ebene? Was macht dieses Molekül?
Also das Chlordioxid setzt 2 Sauerstoffatome frei. Und diese Sauerstoffatome haben eine gewaltige Oxidationskraft. Man nennt das eine Verbrennung. Mhm. Diese Verbrennung ist nur dann möglich, wenn es sich um pathogene Keime handelt. Also krankmachende Keime. Wir haben ein interessantes Ergebnis. Wir hatten also Hunde, die also eine schwerste Darminfektion hatten. Die haben das innerlich bekommen, damals noch nicht per Infusion. Und wir haben dann, nachdem die genesen waren, die Darmflora überprüfen lassen, die war völlig in Ordnung. Mhm. Aber die kranken Keime waren weg. Das heißt also, dass dieses Mittel bei einer vernünftigen Herstellung, einer vernünftigen Dosierung eine selektive Wirkung auf pathogene Keime hat. Das ist unbestritten. Mhm. Und das haben wir ja damit auch bewiesen. Ja. Selektive Wirkung, das wird angezweifelt in der Wissenschaft. Aber fragen Sie jemanden, der dazu Stellung nehmen soll. Sie kriegen ja keine Antwort, weil man will sich damit ja auch gar nicht richtig beschäftigen. Und das, was Sie angesprochen haben, die Veröffentlichung über die Gefährlichkeit dieses Mittels, das ist bodenloser Quatsch. Natürlich können Sie sich Salzsäure trinken. Das macht ja keiner. Sie können Natriumchlorid trinken. Das macht ja keiner. Aber das vernünftige Zueinanderbringen dieser beiden Substanzen führt hier zu einem völlig neuen Stoff. Es wird also ein Molekül geboren, was hochwirksam ist in der Infektiologie. Höchst wirksam. Mhm. Es gibt nach meiner Auffassung derzeitig kein anderes erfolgreiches Mittel gegen alle Krankheitskeime. Mhm.
Und da gibt es eine ganze Zeit. Wenn ich das richtig verstehe, ist es so eine Art Breitbandantibiotikum, das quasi wie eine MG alles plattballert.
Wenn man das so will.
Ganz plakatives Beispiel.
Ganz banal. Aber mit dem MG können Sie natürlich auch daneben schießen. Das ist immer so eine Sache. Aber hier können Sie eigentlich nicht daneben schießen. Okay. Mhm. Denn es wirkt, es ist so, man muss es sich so vorstellen, Krankheitskeime haben eine andere Molekularstruktur als normale Keime. Das sagen können Ihnen Biowissenschaftler näher erklären. Die physikalische Erklärung ist eben die, dass Elektronenaustausch schnellstmöglich möglich ist. Also das ist der Vorgang der Oxidation. Und damit ist die Toxizität oder die Pathogenität eines Keimes erledigt. Mhm. So, das heißt der Elektronenaustausch. Man nennt das auch Oxidation. So. Die andere Seite ist, das sagen die Biologen, dass gesunde Keime, gesunde Zellen ja eine Enzymschicht um sich herum haben. Auf diese Idee ist man ja eigentlich in den letzten Jahren erst gekommen. Die Enzymforschung hat ja jetzt erst ein bestimmtes Niveau erreichen dürfen. Und die Erklärung ist wahrscheinlich die, dass gesunde Zellen und gesunde Keime eine Enzymschicht um sich herum haben, die nicht erreichbar ist durch die Oxidation.
Und damit kein Elektronenaustausch stattfindet und damit keine Gefährdung für gesunde Zellen.
Ne? Ganz genau.
Und die pathogenen Zellen haben diese Enzymschicht nicht und da kann das Sauerstoffatom von dem Chlordioxid andocken und macht die kalt.
Ganz genau. Ja. Es gibt möglicherweise auch noch andere Erklärungen. Also ich bin ja kein Chemiker, ich bin auch nicht in der Forschung tätig, aber es gibt sicherlich inzwischen neue Erkenntnisse darüber. Und wenn ich mir so die Apparaturen in dem Chemischen Institut in Saarbrücken ansehe, denke ich auch, meine Güte, da gab es aber Apparate, die kannte ich gar nicht. Mhm. Also man ist schon auf dem Fortschritt, denke ich da. Und es gibt seriöse Erklärungen, das stimmt schon. Ja. So, meine eigene Erfahrung ist eben die, und das ist die allgemeingültige Erfahrung, ist, dass ich tatsächlich sagen kann, man kann totgeweihte Tiere, schwerst erkrankte Tiere durch Infektionen, diese berühmte Treppe in 0,0 wieder raufbringen. Man muss es nur richtig machen. Mhm. Man darf da nicht mit rumplatschen. Sie können diese Methodiken auch nicht irgendeinem Deppen in die Hand geben, der damit Blödsinn erzeugt. Beispiel ist zum Beispiel die Heilung von Tetanus im Endstadium. Das muss man sich mal vorstellen.
Also Wundstarrkrampf.
Wundstarrkrampf. Mhm. Das ist bei Hunden eine relativ seltene Krankheit. Ich habe das aber in der letzten Zeit mehrfach erleben dürfen, dass Hunde Wundstarrkrampf bekamen. Wir haben dann diesen Besitzern, die natürlich außer sich waren, gesagt, Sie müssen dem das eingeben. Ich sage Ihnen genau, wie das geht. Ich habe denen das dann gesagt, wie das geht. Das haben die gemacht. Und nach 2-3 Tagen war klar, dass diese Hunde weiterleben konnten.
Okay. Was wäre die Alternative gewesen, wenn Sie es nicht genommen hätten?
Einschläfern.
Boom, Ende. Gibt es keine andere Methode?
Nee, im Endstadium. Also wir haben verschiedene Formen der Tetanus entnehmen dürfen. Also es gibt natürlich auch Firmen, wo wir sagen, die Hunde kommen ja rein mit so einer ganz merkwürdigen Physiognomie. Mhm. Da krampft sich praktisch die Stirn, kräuselt sich die Stirnhaut und die Ohren legen sich da drüber. Und dann, wenn man das Bild kennt, sagt man, Moment mal, Tetanus. Der hat Tetanus. Mhm. Der ist zwar noch ziemlich normal, aber der kriegt ja sofort handeln. Sie können das zwar mit Serum behandeln und all möglichen Sachen machen, aber das wirkt ja alles ganz nicht oder doch oder was. Es ist also alles ein Riesenaufwand, den man damit macht. Aber in der Anwendung mit Chlordioxid ist man dann doch so weit schon, dass man sagen kann, Sie kriegen diese Tiere wieder ins Leben zurück.
Es ist ja auch gar kein großer Aufwand, das herzustellen. Also wenn Sie sagen, Präparate, Medikamente, super teuer, im Labor gezüchtet, hergestellt oder so, das kann man alles mehr oder weniger selber machen.
Ja,
natürlich. Was sind die Komponenten? Sie haben uns ja was mitgebracht. Wie muss man sich das vorstellen, dass das wirkt und wie mischen Sie das an?
Also es gibt ja nach meiner Vorstellung zwei verschiedene Wege. Mhm. Das eine ist die Herstellung einer Lösung mit Chlordioxid für die äußere Behandlung. Aha. Und dann gibt es eben die Methode, dass man sagt, der Patient soll das einnehmen.
Mhm. So. Dann nehme ich mal an, es ist ein bisschen verdünnter, die für inneren
Einwände. Ja, es ist natürlich eine ganz andere Herstellungsart. Ich kann es Ihnen demonstrieren, möchten Sie das?
Ja, gerne.
Also für die äußere Behandlung ist es so, Sie nehmen von dem berühmten Natriumchlorid 22,5%, 20 Tropfen und tun das in das berühmte Schnapsglasel.
Ja, ja.
Dann haben Sie eine Uhr da stehen. Eine Uhr ist ganz, 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 ganz wichtig dabei. Ja. Geben nochmal das andere Mittel dazu, das ist eben die 3,5%ige Salzsäure, 20 Tropfen dazu, lassen das eine Minute reagieren und dann verbringen Sie, das können Sie mit einer Spritze ganz elegant machen, ziehen Sie ein bisschen was auf, können Sie aufziehen und dann in eine vorbereitete Wasserflasche bringen. Mhm. Vorbereitet, die muss da stehen. Da können Sie das reinbringen. Und dann haben Sie ein Hochkonzentrat an Chlordioxid in Lösung.
Mhm. Ist das Lösungsverhältnis dann relevant, dass wenn Sie da so eine kleine 2x20 Tropfen anmischen, ist es dann ein Unterschied, wenn ich jetzt eine Flasche habe mit einem halben Liter oder eine Flasche mit ein paar Zentilitern?
Ja, das ist ja alles eine Frage der Mathematik. So sind wir darauf gekommen und so ist man dann auch in Saarbrücken darauf gekommen, dass das wohl die vernünftige Lösung ist, dass man 60 Milliliter Wasser nimmt. Sie können das natürlich auch alles machen, können tausend andere Sachen machen. Ja. Aber wir müssen bei der Spur bleiben. Wir wollen ja Anwendung machen, wir wollen es ja nicht verzetteln. Dann sagen wir, okay, 20 plus 20 in Wasser lösen. Dann hat man für eine Woche Behandlung, wenn man das im Kühlschrank behält, das Gas hier drin. Das ist natürlich ein Gas gelöst in Wasser. Mhm. Und das können Sie dann, wenn Sie so einen Kühlschrank nehmen, aufmachen, in Watte gießen, zumachen, das ist ganz wichtig, sonst kommt Geist aus Flasche raus. Mhm. So, und dann können Sie das nass betopfen, wunderbar.
Ja, und die Wirkung nimmt dann immer weiter ab?
Die Wirkung nimmt ab, man kann mal sagen, also die Erfahrung ist die, dass in einer Woche, ja, denn das hängt ja auch mit dem ewigen Auf- und Zumachen zusammen, ja, dass nach den physikalischen Regeln ein Gas entweicht.
Okay. So,
wirken tut es aber immer noch. Mhm. Wenn man aber der Meinung ist, man müsste eine generalisierte Therapie machen, das heißt, dass das Chlordioxid eingenommen wird, einnehmen, beim Menschen. Nun, die Geschichte in Kuba war so, ich habe 3 Tropfen mit erwachsenen Menschen, 3 Tropfen da reingemacht von dem A und 3 Tropfen von dem B, das eine Minute reagieren lassen und habe diese Menge dann in ein großes Glas Wasser gebracht.
Ja.
Und sage, du trinkst das jetzt aus.
Okay.
Los. Ja. Und ich habe das auch bei mir, ich kriege alle meine Grippe. Mhm. Ich habe gesagt, Grippe kann ich nicht gebrauchen. Ja. Vielen Dank. Wenn ich merke, ich kriege eine Grippe, dann nehme ich das, ganz klar. Genau so. Und nach 1-2 Tagen weiß ich, dass ich nicht mehr die Treppe runtergehe, die rühmte. Ich sehe das auch an meinen Kindern. Mein Sohn war jetzt wieder, also ich merke, der sah richtig krank aus und der schwitzte und sah grippemäßig gut drauf aus. Nicht? Und ich sagte, du machen Methode nach Schröder, bitteschön. Mhm. Das hat er gemacht. Nach 2 Tagen sah der Junge wieder normal aus. Der hätte ja auch anders aussehen können. Ne? Und natürlich, das ist seine Entscheidung. Ich habe ihm ja genau gesagt, wie das geht. Und er weiß auch, wie das geht und wie er damit umzugehen hat. Machen wir uns nichts vor. Es ist die Möglichkeit, die wir nutzen sollten. Und ich finde, man sollte diese Dinge nicht beargwöhnen, sondern man sollte sie eher fördern. Bloß das Problem ist, wie Sie schon sagen, es gibt viel dagegen einzuwenden, aber wenn man genau hinsieht, dann sind diejenigen, die eine Einwendung haben, nicht richtig orientiert. Sie leben von Halbwahrheiten, Halbweisheiten. Sie haben eine sogenannte Halbbildung, wie mein Großvater zu sagen pflegte. Mhm. Sie können auch keinen Hauptschüler dazu bringen, Mathematik-Abiturarbeiten zu korrigieren. Ich bitte Sie. Deswegen sollte man das schon Fachleuten überlassen. Richtigen Fachleuten.
Nicht? Ich erinnere mich an einen Fernsehbeitrag. Das war irgendein Morgenmagazin, ZDF, ARD, was weiß ich, so Smalltalk am Morgen für die Hausfrauen. Und da saß ein Gift- und Galle-spuckender Professor drin und es ging um MMS. So wurde auch Jim Humble vorgeführt. Und dann auch einen Ausschnitt gebracht von dem Kongress letztes Jahr. Ja. Witzigerweise haben die sogar mich gezeigt im ARD, fand ich total lustig, ja, wie ich den moderiert habe. Ich habe ja den Kongress damals moderiert in Kassel und habe den Jim Humble eben vorgestellt.
Ja, ja.
Und sogar die Szene haben sie mit drin gelassen, fand ich sehr cool, ganz ehrlich. So. Aber man hat dann eben exemplarisch den Jim Humble gezeigt, dass der gefährlich ist und dieser Professor hat dann eben noch seinen Senf dazu abgegeben. Was ist die Motivation von dem? Sieht er da seine Fälle den Bach runterschwimmen? Geht es gegen seinen Geist, gegen sein Ethos, dass er sich eingestehen müsste, dass er auf dem Holzweg liegt? Oder was ist dem seine Motivation? Weil wenn ich jetzt die Erfahrungsberichte von Ihnen mir anschaue, Sie haben ja x davon veröffentlicht und auch jetzt hier erklärt, warum springt da nicht die gesamte Industrie auf diesen Zug auf und sagt, Mensch, das ist ja unglaublich, wir können Millionen Menschen heilen davon? Ist eine naive Frage, ich kenne die Antwort, ich verstehe Sie.
Nee, also da gibt es sicherlich verschiedene Methoden, aber zu diesem Professor, auf diesen Professor zurückzukommen, da habe ich eigentlich nur eine einzige Erklärung für. Es gibt eben Schubladendenken. Dieses Schubladendenken ist ultrakonservativ. Das heißt, alles, was nicht in diese Schublade passt, gibt es nicht. Mhm. In der Medizin wie in der Tiermedizin gibt es eine fortgeschrittene, schwere Krankheit. Und die heißt, ich weiß alles und ich kann alles. Mhm. diese Borniertheit finden Sie überall.
Ich glaube, die ist unheilbar, habe ich auch gelesen. Ne?
Was?
Diese Borniertheit ist unheilbar.
Ja, ich weiß nicht, wenn man dem mal auch nicht eine knallen würde, würde er vielleicht mal umdenken. Aber ich glaube, das kann man nur mit brachialen Methoden machen. Man kann ihn auch beschimpfen und sagen, du bist ein Lügner, du bist ein Betrüger. Mhm. Dann wird er natürlich sagen, Moment, das ist eine Beleidigung.
Ja, ja.
Und dann geht das nämlich los. Aber wenn man ihm sagt, Junge, was du da erzählst, ist alles blanke oder gequirlte Scheiße, entschuldigen Sie diesen Ausdruck, dann wird er möglicherweise umdenken. Aber diese Leute haben jetzt auch zu viel mit sich selber zu tun. Sie haben eine Reputation zu vertreten. Sie vertreten ja ein ganzes System. Und das ist natürlich auch in der Behörde so. Die sind alle in dieses System eingebunden. Und jemand, der etwas anderes macht, wird verdächtigt. Das ist natürlich der Semmelweis-Effekt, nicht? Das heißt also erstmal alles das, was anders ist, wird verdächtigt, dass das also schlimm ist. Inzwischen ist die Erde immer noch eine Scheibe oder ist das eine Kugel?
Die Tendenz geht wieder zur Scheibe, habe ich gehört. Ja, so,
ja, also. Ich denke, ja. Also in diesen Berufsständen muss man einfach sagen, da tut man sich sehr, sehr schwer, andere Methoden anzuwenden. Vor allen Dingen auch, weil ich glaube, die Mehrzahl, ich rede nicht mal von Tierärzten, aber ich weiß inzwischen auch, dass das in Humanmedizin auch so ist, das sind Menschen, die durch ihr Studium und dieses Wust von angeblichem Wissen, ob sie es verinnerlicht haben oder nicht, das wissen wir nicht. Gehen wir mal davon aus, Sie haben das alles durchgearbeitet, Sie haben es verinnerlicht und Sie haben eine hohe Kenntnis von medizinischen Zusammenhängen. Das erdrückt. Das macht ängstlich. Man will es richtig machen. Sie wollen es richtig machen. Das heißt, im Grunde genommen laufen Sie genau in diese Schiene. Das heißt, Sie wollen nur beklatscht werden. Sie wollen, dass man ihnen sagt, ja, du hast alles richtig gemacht. Und das ist natürlich menschlich verständlich. Da kann man aber einen Psychiater mal fragen, was der dazu meint. Das gehört eigentlich in diese Ebene.
Ja, ja. Ne? Also ich habe ja in Ihren Berichten gelesen, dass Sie schon immer so einen mehr oder weniger Kampf ausführen mussten mit irgendwelchen Behördenleitern oder mit den anderen Präsidenten von irgendwelchen Kammern, dass Sie mit Ihren Methoden einfach Erfolge gehabt haben, die anderen nicht hatten. Und dann immer ein gewisser Neid kam oder auch so eine Besitzstandswahrung ellbogenmäßig passiert ist.
Ja,
ist es denn dann, die Frage, die sich mir aufdrängt, ist es denn generell in diesem Berufsstand so, dass da sehr viele einfach moralischen verbogenen Kompass haben? Ich meine, das sind doch alles studierte Leute und sind da mit ihrem Ethos quasi für den Menschen, für die Tiere und so weiter.
Man fragt sich das natürlich, die Frage ist berechtigt, aber ich muss Ihnen sagen, ich habe das einfach mal. Es gibt eine biologische Erklärung dafür. Und die biologische Erklärung haben wir ja in Versuchen mit Ratten. Sind im Käfig zu viele Ratten und wenig Nahrung? Was passiert dann? Die beißen sich.
Die fressen sich.
Die gehen aufeinander los. Man muss auch bedenken, dass der Druck von den Hochschulen enorm ist. Das heißt, der Output von Studierenden ist gewaltig in Deutschland. Und alle Welt meint, er müsse seine eigene Praxis aufmachen. Die Leute kommen, absolvieren ein Studium. Sie wissen viel, aber furchtbarerweise können sie wenig, weil sie die Erfahrung gar nicht haben. In England ist das ganz anders. Da werden die Studierenden der Tiermedizin schon ab dem zweiten Semester an praktische Übungen herangeführt, haben also ein völlig anderes Spektrum an Selbstverständlichkeit in der Behandlung, also auch Chirurgie, wie macht man sowas. Und da kommen natürlich auch junge Leute zu uns, die wollen bei uns arbeiten, Absolventen der tierärztlichen Hochschulen, und erleben wir immer das Gleiche. Die wissen zwar was davon, aber eigentlich können die nichts. Die Frage ist immer, bezahlt man solche Leute für nichts können? Das ist ein ungeheures Spannungsfeld. Deswegen ist auch der Aufenthalt von jemandem, der einem über die Schulter guckt, nicht lange, der guckt über die Schulter und meint, er kann das dann. Und das ist ein ganz schwerer Irrtum. Denken Sie mal drüber nach, wenn Sie mal älter sind und Sie haben einen grauen Star vielleicht, was ich Ihnen nicht wünsche. Bei wem würden Sie das operieren lassen? Bei jemand, der weiß, wie es geht, oder bei einem, der das pro Jahr 200 Mal macht? Na, das haben wir, das Problem haben wir. Das Problem haben wir.
Ich habe zum Schluss noch eine Frage, oder vielmehr, das ist einfach so ein Gedanke, den ich auch habe. Diese Technik oder dieses Verfahren ist günstig, effektiv und sehr schnell anzuwenden, einfach verfügbar, mehr oder weniger auf der ganzen Welt, relativ einfach. Was würden Sie sich denn wünschen, was mit diesem Präparat passieren sollte? Dass es den Weg in die Allgemeinmedizin findet und was müsste da passieren, dass da so ein großes Umdenken stattfindet?
Also man muss natürlich die Verantwortlichen in Heilstätten, also sagt Krankenhäusern und auch in der Tiermedizin überzeugen, dass man damit niemandem Schaden zufügen kann. wenn man es richtig macht. Also ich sage mal, so ein Produkt, gehört das in Laienhand? In gewisser Weise ja, in verantwortungsvolle Hand, muss ich dazu sagen. Mhm. Die genau wissen, wenn sie das falsch machen, dass sie dann auch sich einen Nagel in den Zeh hauen können, aber richtig. Mhm. Das ist eine sehr schwierige Sache. Also die Verantwortlichen sind ja die übergeordneten Verwaltungsstellen. Das heißt, die in Krankenhäusern sagen, was gemacht wird und was nicht sein darf. Ich habe ja eine interessante Erfahrung gemacht. Wir haben ja mal Hunde, das heißt mehrere gewesen, die multiresistente Keime im Kniegelenk hatten. Das Bein sollte amputiert werden, das wurde irgendwo operiert und dann kriegen die multiresistente Keime. Warum die das kriegten, kann man aber nochmal diskutieren. Da hieß es, Schrader, was kostet bei Ihnen eine Amputation eines Beines, Hinterbein? Sag ich, das heißt, das habe ich Ihnen, glaube ich, mal erzählt, ein Fall davon, da gibt es mehrere. Und da habe ich gesagt, nee, das machen wir mal nicht so. Wir behandeln den mit Chlordioxid, Schlauch rein, Schlauch raus. Und da drin sind so Löcher, man kann das ganze Gelenk spülen. Damit spülen. Ja. Und die haben dem das natürlich auch eingegeben. Das haben wir mehrfach schon gemacht, das gebe ich offen zu. Wir hatten ja keine andere Wahl.
Ja. Das Schlimme wäre, kann es ja nicht. Wenn es weg muss, dann kann man es ja probieren noch. Ja. Die Alternative wäre abschneiden gewesen.
Ja, genau. Und wir haben also alle diese Fälle wieder ins richtige Lot gekriegt. Und zwar innerhalb kürzester Zeit. Ein Fall hat 14 Tage gedauert. Das war der erste Fall, von dem Sie auch Kenntnis haben. Und dann gab es noch mehrere andere. Und dann habe ich irgendwann mal, weil ich auch sagte, das kann man ja eigentlich gar nicht für sich behalten, habe ich mal in einem großen Krankenhaus angerufen, im Klinikum Eppendorf in Hamburg. Das ist ja, hat ja Weltgeltung, Eppendorf. Ja, ja. Und da habe ich mich mit dem Leiter der Infektiologie verbinden lassen, Herrn, frag mich nicht, was wie der heißt. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, ich wollte Sie mal fragen, Sie kennen Sie eigentlich die Anwendung von Chlordioxid? Da sagt er zu mir, ja, unsere Hygieniker kennen das wohl. Sag ich, was machen die denn damit? Ja, die desinfizieren damit. Und so haben sie das schon mal als eingesetzt bei multiresistenten Keimen. Und habe ich ihm erzählt, was wir erleben durften. Und da sagt er zu mir, Herr Schrader, wenn wir das machen, fliegen wir hier raus. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, Sie amputieren lieber das Bein eines Patienten, als das zu versuchen? Na. Da war natürlich nicht mehr so eine freudige Diskussion am Telefon. Da habe ich gesagt, nee, komm, es hat keinen Zweck, tschüss.
Ja, okay.
Ach du liebe Zeit, ach du liebe Zeit.
Also es wäre zu hoffen, dass die Methode ihren Weg findet. Die Widerstände sind natürlich noch groß, aber ich bin sehr froh, dass es Menschen gibt wie Sie, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben und sagen, ich muss das machen und den vierbeinigen und auch den zweibeinigen Menschen, Lebewesen hier ihr Leben erleichtern.
Ja. Das geht nicht anders. Man kann, es ist ein, ja, es gibt ja einen Begriff, das ist die Verantwortungsethik. Diese Verantwortungsethik, das, was bisher an Repression stattfand, ist fern dieses Begriffes, sehr, sehr weit fern, Lichtjahre. Nun haben wir ja das Glück, natürlich immer im Hoffen, dass die Rechtslage sich ändert. Das heißt, dass eine Behörde nicht einfach sagen kann, ha, das darfst du nicht. Wie ändert man das? Indem man dagegen angeht gerichtlich, ist klar, man befindet sich im Gericht. Ich befinde mich gerade derzeit im Verwaltungsgericht. Ich habe die Burschen ja verklagt. Und der Richter hat uns vor kurzem erst einen Hinweis gegeben. Wenn sich die Rechtslage, Verwaltungsgerichter, nicht grundsätzlich geändert hat, müsse er leider gegen mich entscheiden. Nun hat sich die Rechtslage aber geändert. Stellen Sie das mal vor. Da gibt es natürlich das ist der Zufall, der es nun sagen will, obwohl es gab, die Rechtslage hatte sich schon geändert, und zwar im Jahr 2013. Da hat die Europäische Kommission für das Arzneimittelwesen erkannt, dass Natriumchlorid in Verbindung mit einem Aktivator zugelassen ist bei seltenen Krankheiten. Dazu gehört auch zum Beispiel die amyotrophe Lateralsklerose. Das habe ich gelesen, dachte ich, ach guck mal an. Das habe ich aber erst jetzt in den letzten Monaten zur Kenntnis nehmen dürfen, habe dann gesagt, ja, wie geht man damit um? Inzwischen gibt es ja auch einen Bericht von einem europäischen, also ein europäisches Gerichtsurteil von einer Familie, die ihre Kinder mit Chlordioxid behandelt haben, weil sie Autisten waren, übrigens erfolgreich behandelt haben. Die wurden natürlich von dem System
komplett platt gemacht.
Die sollten platt gemacht werden. Aber diese Frau Schlachter heißt sie, die hatte so viel Mut und so viel Durchsetzungsbereitschaft.
Klar, als verzweifelte Mutter. Ja,
aber die hatten Gott sei Dank auch ein bisschen Kohle. Ne? Mhm. Die konnten sich einen guten Anwalt leisten. Inzwischen haben sie ein Gerichtsurteil, dass sie das durften. So, fertig. Mhm. Und das ändert natürlich die Rechtslage auch in Verwaltungsgerichten. Das hat ja einen entsprechenden Weitergang dabei. Nicht?
Ich erinnere mich an den Vortrag von dem Andreas Kalker, der das, glaube ich, in die Richtung beschrieben hat, dass die Gehirne dieser Kinder mehr oder weniger in drastischen Worten zugeschissen sind von dem Abfall von Viren und Bakterien und dass, wenn man diesen Dünnschiss aus dem Gehirn entfernt, dass der Autismus sich verändert. Und ich weiß noch, wie eine Mutter, die ein Kind hatte, das ein lebender Brummkreisel war, das also total durchgedreht ist, die Fäkalien an die Wand geschmiert hat den ganzen Tag, durch die Einnahme von diesem Präparat quasi wieder zu einem normalen behinderten Kind wurde. Also nicht gesund, aber es konnte wieder am Tisch sitzen, hat gespielt, hat gegessen und so und war nicht diese lebende Handgranate, die jeden Tag explodiert ist. Also es geht in diese Richtung, glaube ich.
Ja. Also man kann schon zufrieden sein, wenn ein so schwer krankes Lebewesen eine höhere Lebensqualität hat. Ja. Man muss ja nicht den Anspruch haben, dass das immer hundertprozentig wirksam ist, aber wir erleben es ja auch immer wieder, dass, ich sag's mal so, bekannt ist inzwischen, und das sage ich Ihnen ganz offen, dass absolut schwerstkranke und todgeweihte nicht sterben müssen, wenn man das rechtzeitig macht.
Mhm. Und richtig macht.
Richtig macht und b, nicht schwere Organschäden schon durch die Infektion entstanden sind, dann hat man ein Problem. Mhm. Also es gibt da so Berichte drüber von Patienten, die denn das aufgeschrieben haben. Was mich in der letzten Zeit sehr berührt hat, muss ich sagen, was mich also immer noch aufwühlt, wenn ich drüber nachdenke, ist die Geschichte von einer Mutter in München, Annette Welker.
Sagt mir jetzt nichts, ne? Der Fall.
Sagt Ihnen das nichts?
Nee.
Das ist eine Krankenschwester, die hat zwei Kinder, zwei Söhne. Der eine ist ein angenommener, ein Adoptivsohn und der andere ist ein eigener Sohn. Und dieser Adoptivsohn wurde schwer krank, Infektionsklasse ganz oben. Man hat ihn behandelt längere Zeit und er drohte durch eine Infektion, durch einen multiresistenten Keim zu sterben.
Die Treppe runter zu marschieren.
Die Ärzte haben dieser Frau schon gesagt, wir können nichts mehr für sie tun. Wir können nichts mehr für sie tun, ihr Sohn wird sterben. Daraufhin hat der andere Sohn die Methode Jim Hummel angewendet. Der hatte davon inzwischen Kenntnis, wie man das macht, und hat seinem totgeweihten Bruder das eingeflößt über die Nasenschlundsonde. Das hat er mehrfach gemacht. Dann riefen nach einigen Tagen die Ärzte die Frau Welker an und sagten, wir können wieder hoffen, ihrem Sohn geht es besser. Und die feierten sich natürlich als die Erfolgreichen. Mhm. Die wussten natürlich nicht, dass der Bruder dahinter steckt mit seiner Jim Hummel Methode. Das wurde entdeckt. Oh. Der Junge wurde aus dem Krankenhaus rausgeschmissen, kriegt da, glaube ich, noch einen Prozess an den Hals, wegen angeblicher Ausübung des Heilberufs. Also Quatsch. Ja. Völliger Blödsinn. Und natürlich, sein Bruder starb nach 4 Tagen. Wenn Sie das hören und Sie haben ein eigenes Kind, was geht dann in Ihnen vor? Mhm. Das treibt Menschen zum Wahnsinn, glauben Sie das?
Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Also ich habe darüber nachgedacht, was ich tun würde, wenn es eines meiner Kinder wäre. Ich muss Ihnen sagen, ich komme immer wieder in die Ecke, dass ich eine Kalaschnikow haben will.
Entschuldigen Sie. Ich verstehe Sie sehr gut.
Sie wissen, was ich meine. Aber was wollen Sie machen? Sie können diese Ärzte doch nicht verprügeln. Sie können da auch nicht eine Bombe reinwerfen. Sie können nur sagen, was ihr macht, ist ein schweres Verbrechen. Denkt mal gefälligst drüber nach. Ja. Und das muss in ein Gericht rein. Ja. Das heißt, diese Leute müssen verklagt werden, dass sie das nicht akzeptiert haben.
Und nicht diejenigen, die es anwenden.
Weil sie ihn einfach kalt lächeln haben, abkratzen lassen. Ja, ja. Sag ich, das ist hier bei uns so.
Nicht? Das ist ja der Grund, warum wir zusammensitzen und über diese Thematik sprechen. Also ich hoffe sehr, dass Sie da noch einen weiten Weg gehen werden und nicht nur den Vierbeinern, sondern auch den Zweibeinern helfen werden. Also alles Gute für Sie in Hamburg, in Ihrer Praxis und alles Gute für Sie und Ihre Familie. Ich bedanke mich sehr für Ihre Infos und Auskünfte und wünsche Ihnen alles Gute, wirklich.
Danke.
Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen und ein kleiner Appell vielleicht an alle Tierärzte und anderen Mediziner, die zugeschaut haben. Probieren Sie die Methode einmal aus, versuchen Sie es mit Ihrem eigenen Ethos zu vergleichen, ob Sie das nicht doch anwenden können und vielleicht gibt es ja dann doch eine Lösung, das Ganze in die richtigen Bahnen zu lenken. Es würde mich freuen, wenn Sie wieder zuschauen bei Steinzeit. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.